Ja, ich denke, das wird selbstverständlich sein, dass wenn Sie gekommen sind, um 3-4 Tage unter das Wort Gottes zu kommen, um Sie einem Referenten anzuhören, etwas mehr über den Referenten zu erfahren. Ich bin etwa seit 8 Jahren im Predigerdienst, so kann man es wohl sagen. Und in den 8 Jahren ist nicht nur meine Familie gewachsen, nach und nach, sondern ich habe während der 8 Jahre gerade zur Fastnachtszeit eigentlich immer so gedacht, die Christen machen das eigentlich richtig. Die treffen sich genau zu dieser turbulenten, recht bewegten Zeit, um unters Wort zu kommen. Und es gab in meinem Herzen eigentlich immer wieder den sehnlichsten Wunsch, dass ich gerade selbst einmal oder auch besonders die Kinder zu einer solchen Fastnachtsfreizeit hätte gehen lassen können. Das hat sich eigentlich nie so ergeben. Man war irgendwie immer eingespannt oder hat es versäumt oder wusste auch gar nicht so richtig, wo dann die frommen Nester so sind. Und jetzt merke ich doch einfach, wie schön es ist, dass der Herr uns da auch eine Möglichkeit, eine Tür aufgetan hat, dabei zu sein, in diesem Jahr 1998 dabei zu sein, wenngleich mein ältester Sohn sich entschieden hat, kurzfristig entschieden hat, mit 14 Jahren zu einer anderen Freizeit. Aber da geht es eben dann auch als Ersatz. Also das ist schön, dass wir dabei sein können. Und das stimmt schon, wie der Hans-Jürgen gerade sagte, meine Frau sitzt daneben, die gehört ganz einfach zu mir. Das ist einfach nicht mehr anders denkbar in unserem Leben. Doch, das will ich gerne und deutlich betonen, nämlich das ist überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass wir beide hier vorne stehen können. Ja, irgendwie habe ich die richtige Position noch nicht mit diesem Ding hier, aber ich werde mich mit diesem Ding anfreunden. So viel. Ja.
Machen wir noch ein bisschen darunter.
So, prima. Jawohl. Das ist gar nicht selbstverständlich, dass meine Frau und ich verheiratet sind. Wir sind etwa seit 15 Jahren verheiratet. Und es ist überhaupt gar nicht selbstverständlich, dass wir glücklich verheiratet sind. Es hat auch mal andere Zeiten in unserem Leben gegeben. Hätte mir jemand mit 25 oder mit 24 Jahren gesagt, Detlef, du wirst einmal Vater von 2 oder 3 Kindern sein, ich hätte zu diesem Zeitpunkt abgewunken und hätte gesagt, woher? Wie soll das geschehen? Ich muss dazu sagen, ich habe mich erst mit 25 Jahren ganz persönlich für unseren Herrn Jesus Christus entschieden. So richtig klassisch, wie man sich das vorstellt, an dem Rand meines Bettes. Herr Jesus, jetzt bist du dran, die letzte Rettung. Es war eine bewegte Zeit, wo ich fragend wurde. Ich bin nicht durch eine spektakuläre Evangelisation zum Glauben gekommen, auch nicht durch das Lesen von irgendwelchen Lebensbildern oder Ehebüchern oder sonstiges, sondern durch das Vorbild zweier Damen, ältere Damen, die über uns wohnten. Ich wohnte damals in Hannover, die Nachbarn über uns. Und ich wusste von Anfang an, die hatten irgendwas, was ich nicht hatte. Aber ich hätte das niemals definieren oder sagen können, was es ist. Und eigentlich war ich immer gerne mit Menschen zusammen, kontaktfreudig. Und so habe ich auch mit diesen Nachbarn Kontakt geschlossen, habe mich einladen lassen, zurück eingeladen. Und dann wollte ich rausfinden, was diese beiden haben, was ich nicht hatte. Das dauerte eine ganze Weile. Ich habe das recht akribisch versucht herauszufinden und habe ihnen erzählt über mein Leben, wie ich bisher gelebt habe, und das haben sie zum Teil recht gut nachvollziehen können, habe mich immer wieder gefragt, wieso interessieren die sich für dich? Aber sie haben nie von Jesus, nie von Glaubensfragen oder solchen religiösen Dingen gesprochen, sondern haben mir Jesu Liebe vorgelebt. Ich habe damals geraucht, und wenn ich kam, dann hieß es immer, kommen Sie, Herr Waschinski, wir stellen Ihnen den Aschenbecher gleich hin. Obwohl die beiden nicht Raucher waren. Und wenn ich dann abends um 22:30 noch anklingelte, weil es brannte, dann waren sie immer da. Da bin ich auch mal morgens ganz früh, schon um 7 Uhr hin, ob die dann immer noch genauso nett sind, nicht wie auch am Nachmittag beim Kaffee trinken. Aber das waren sie dann auch. Jahre später habe ich sie gefragt, wie sie das so ertragen haben. Und dann sagten sie, es war eine Last. Aber es war eine süße Last. Eine schöne Last. Diese Frauen haben recht früh begonnen, für einen verlorenen Menschen, nämlich mich, zu beten. Und war es knapp nach einem Jahr unserer Bekanntschaft, da stellte ich ihnen dann die Frage, Eigentlich wollte ich ganz gerne ein sinnvolles, gutes Leben führen. Und da hakten sie ein und gaben mir das Zeugnis, das ist allein nur mit dem lebendigen Gott möglich. Und dieses Zeugnis hat mich unruhig gemacht und ich habe gedacht, kann das sein, dass es diesen Gott wirklich gibt, dass er wirklich lebendig ist? Und wenn der lebendig ist, was hast du für eine Einstellung? Es kam also zu einer Bekehrung und ja, meine Frau und ich, wir lebten zu dem Zeitpunkt in Scheidung. Die Scheidung ist auch vollzogen worden. Ich habe mich im Juni 82 entschieden. Und dann begann ich auch bald, recht bald schon die Bibel zu lesen. Die Bibel hat mir keiner kaputt gemacht. Die konnte ich nehmen wie ein Kind. Gott, du sprichst durch die Bibel. Das war ein Glaube und ein Vertrauen gegenüber Gott, der überhaupt nicht erschüttert war. Obwohl ich aus einem katholischen Elternhaus komme und geistliches Leben bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nicht kannte. Auch keine geistlichen Leute, auch keine Christen, Wiedergeborene, kannte ich nicht. Ich las die Bibel und forschte nach, was hat denn nun Gott zu sagen über das Thema Mann und Frau und Ehe und Familie und all diese Dinge, die uns jetzt in den nächsten Tagen auch beschäftigen wollen und sollen. Und dann sprach mich eben auch das an, das Wort Gottes ist ja lebendig, das wissen wir aus Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig, dass Jesus sagte, was ich zusammengefügt habe. Weiß jemand, wie es weitergeht? So, das ist Memory, aber da kommen wir später zu. Das soll der Mensch nicht trennen. Und ich habe Gottes Reden vernommen und wusste ganz genau, ich bin hier im Begriff, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Was gegen der Aussage Gottes ist. Ja, was jetzt tun? Dem Wort glauben? Oder seinen eigenen Erfahrungen Raum geben, seinen Gefühlen Raum geben, seinen Verstand Raum geben? Und all diese Dinge, die sprachen deutlichst dafür, die Scheidung ist absolut korrekt und richtig. Aber das Wort Gottes sagt, soll der Mensch nicht trennen. Die große Glaubenskrise einerseits, aber auf der anderen Seite auch, Jesus, wenn du das sagst, dann will ich das tun. Und ich bin dann hin mit der Bibel zu meiner bereits geschiedenen Frau. Also die sitzt da, nicht? Das war keine andere. Sie ist es, will ich gleich sagen, weil manche sagen, das kommt nicht so deutlich raus. Also das war recht deutlich sie. Und ich sage zu ihr, ich habe Jesus kennengelernt und durch Jesus kann ich und lebe ich jetzt nun ein neues Leben. Und weil ich ihn kennengelernt habe und weil ich ihm vertrauen und glauben möchte, will ich dich fragen, bist du bereit, mit mir in das Schiff Jesu Christi einzusteigen, um dann durchs Leben zu schippern? Und für mich war natürlich klar, dass sie da ablehnen musste, weil sie denkt, der Mann, der hat jetzt einen religiösen Spleen gekriegt. Und ich habe das eigentlich auch geglaubt. Ich habe die Rechnung ohne unseren Herrn gemacht. Ich gebe das zu. Und sie hat 3-4 Tage Bedenkzeit gehabt und hier war die Anrufung Gottes für meine Frau. Und ich finde, jetzt solltest du mal herkommen. Jetzt sollen sie es sehen, dass wir wirklich zusammengehören. Einfach so da bei mir. Dann kam.
Nicht verstellen, ne?
Ja, doch, du darfst. Ja. Guck mal.
Ja. Soll ich weitermachen?
Ja, einfach was.
Mhm. Tja, also ich habe dann einfach Ja gesagt, wieder erwarten und war sehr erstaunt, dass mein Mann, hört man nicht? Dass mein Mann selber erstaunt war, weil er damit nicht gerechnet hat. Es ging nämlich einige Jahre bei uns wirklich rauf und runter. Und ich dachte, naja, jetzt hast du endlich mal Ruhe. Jetzt hat er sich das ganz anders überlegt. Sein Lebensstil geht jetzt doch in die Richtung, die er sich ausgewählt hat. Er hatte nämlich ganz andere Pläne mittlerweile. Aber da wollen wir jetzt nicht so weit ausholen. Und mein Hintergrund ist der, auch ein paar Stichpunkte. Ich bin von einer gläubigen Großmutter erzogen worden. Und ich habe aber auch bis 23 nichts vom Glauben wissen wollen. Ich habe bewusst was ganz anderes gelebt. Und in unserer Zeit der Trennung haben wir trotzdem immer wieder Kontakt behalten, haben uns also nicht aus den Augen verloren. Und als er dann sagte, er hätte jetzt wirklich vor, mit Jesus zu leben und mich dann fragte, ob ich nicht doch es nochmal mit ihm versuchen wollte, habe ich einfach an ihm gemerkt, dass sich wirklich um 180 Grad was verändert hat. Ich kannte ihn ja nun vorher schon 7 Jahre, Wir haben eigentlich vor 18 Jahren geheiratet, haben aber dann 2 Jahre getrennt gelebt. Es war für mich mehr als ein Zeugnis und da muss ich sagen, dass mein Hintergrund, meine Großmutter und das, was sie mir aus der Bibel beigebracht hat, obwohl ich es damals absolut nicht wollte, das hat mich dann wieder eingeholt. Und ich wusste, es muss einen Gott geben, denn von alleine kann sich niemand so aus dem Schlamm ziehen, wie es bei meinem Mann passiert ist. Ich habe dann Ja gesagt und es war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, muss man sagen. Es war, die Gefühle waren kaputt, das Vertrauen war auch längst kaputt. Und ich habe gedacht, es ist ein absolutes Wagnis, aber ja, Gott hat uns da wirklich durchgetragen. Und ich muss auch sagen, jetzt zur Ehre des Herrn, er hat wirklich Großes an uns getan, sonst wären wir nicht verheiratet.
Okay. Ja, da braucht man nicht applaudieren. Höchstens vielleicht eine kleine Ermutigung, weil man über diese Dinge halt, ja, es ist manchmal schwierig, darüber zu reden, aber auf der anderen Seite ist es doch eine große Freude, weil man einfach sieht, der Herr lebt, er ist da und er wirkt bis in die engsten Beziehungen, bis in die Familie, bis in die Ehe hinein und macht Dinge wieder heil. Das ist uns widerfahren, das können wir anders gar nicht bezeugen. Und mir hat es heute Morgen sehr gut gefallen, was der Günther sagte. Und das ist auch ein Teil unseres Weges gewesen, wie wir dann verheiratet waren. Da mussten wir vieles bereinigen. Das ist mir heute Morgen nochmal wieder so wichtig geworden. Das hast du anders gesagt, wie ich das sagen würde. Ich würde sagen, loslassen oder die Dinge benennen, die nicht in Ordnung sind. Aber reinigen finde ich gut. Und dann habe ich so überlegt, wie wichtig ist es, dass wir auch in unseren Beziehungen miteinander reinbleiben, ja, nicht nur oberflächlich sauber, sondern wirklich porentief rein. Das ist ganz wichtig und das war bei uns eine ganz harte, schwere Zeit, 2-3 Jahre etwa, wo wir dann saubere Seelsorge erfahren konnten und wo wirklich die Dinge genannt worden sind, die nicht in Ordnung waren und die dann ins Reine kamen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, ich könnte hier heute Abend nicht stehen, wenn das nicht geschehen wäre. Vergebung in Anspruch nehmen, diese ganz praktischen Sachen. Ja, man kann so theologisieren und theoretisieren und alles Mögliche machen, aber dass man praktisch sein Glaubensleben auslebt. Ja, da haben wir also Großes erfahren. Dann kam die große Kinderfrage. Ich habe diese beiden Damen dann irgendwann mal gefragt, könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass ich einmal Vater von 1-2 Kindern sein könnte? Und sie sagte mir, ja, doch, die Zuversicht und den Glauben hatten sie und sie freuen sich immer wieder, wenn sie nach uns dann kommen und jetzt sehen, dass da 4 solche Herzbuben und Goldbarren rumkullern bei uns zu Hause hin und her. Es ist also wirklich eine wahre Freude. Und die sind ja auch nicht einfach nur so vom Himmel gefallen. Da musste man ja auch eine Einstellung zu finden. Und all diese Dinge, da hilft der Herr sehr treu und gut miteinander. Sag mal, bin ich gleich weiter dran oder? Gut. Also, soweit unsere Vorstellung. Ein paar persönliche Dinge von uns. Wenn ich hier stehe und über ein Familienthema referieren soll, dann tue ich das als Lernender. Nicht als einer, der über diese Dinge verfügt und alles kann. Dass wir uns gleich von Anfang an richtig verstehen, sonst würde ich mich hier oben oder hier vorne nicht hinstellen. Als Lernender. Wir sind alle Lernende und wir sind alle in diesem Schiff Jesus Christus und hoffe ich doch zumindest, und haben dadurch, denke ich mir, ein gutes Ziel und einen guten Weg und einen großen Herrn, der uns helfen wird. Ja, das soweit einfach mal zu unserer Person. Jetzt möchte ich noch ein Wort zu Bibelmemory sagen. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen hat schon mal irgendwas von Bibelmemory gehört und könnte erklären, was es ist? Darf ich mal sehen um Handzeichen? Naja, das sind ja doch mehr, wie ich vermutet habe. Schön, da freue ich mich. Das ist eine Ermutigung für mich. Ich arbeite seit etwa 6 Jahren bei Bibelmemory. Jetzt vielleicht zu dem Werdegang noch, dem beruflichen Werdegang, das schiebe ich nochmal rein. 6 Jahre Bibelmemory, davor etwa 1,5 Jahre Praktikum in einer evangelischen freien Gemeinde. Davor 3 Jahre Bibelschulausbildung in Brake. Davor 1,5 Jahre praktische Arbeit als Friseurmeister. Davor 3 Jahre Geselle, davor 2 Jahre Ausbildung, davor 4 Jahre als Versicherungskaufmann in einer Krankenversicherung und davor Ausbildung und davor Hauptschulabschluss. Haben wir schnell gemacht, nur dass man merkt, ja, da ist also jede Menge auch erlebt. Ja, Bibelmemory seit 6 Jahren, dahinter verbirgt sich das Wort Gottes, Bibel und Memory, wie würden Sie das übersetzen? Mit Gedächtnis, richtig, ja. Wiederholen. Erinnern. Und wir können es auch biblisch sagen mit Psalm 1. Da steht etwas, ich sinne nach Tag und Nacht über dein Wort. Also nachsinnen. Und Bibelmemory seit 28 Jahren existiert. Dieser kleine Verein möchte helfen, mit einem Kurssystem sich Bibelverse anzueignen und sie auswendig zu lernen. Und dann eben auch nicht nur auswendig zu lernen, sondern inwendig dann, dieser lange Weg, nicht von hier nach da, inwendig zu bewegen, damit es dann anwendig rauskommt, das Wort Gottes. So muss man es eigentlich sehen. Aber über Bibelmemory würde ich dann später noch ein bisschen mehr erzählen. Jetzt nochmal zu dem roten Büchlein, was für ein Gedanke sich da verbirgt. Das ist kein anderer als der, dass hier in diesem roten Büchlein von 1. Mose bis Offenbarung jeweils, ja, das sind sogar mehrere Verse, ein, zwei Verse ausgewählt sind. Das kann man übrigens auch als Kurs lernen. Und zwar hier kann man Bibelverse singend lernen. Das Büchlein soll ein Geschenk an, jetzt sage ich auch euch, das fällt mir viel einfacher, ja, an euch sein. Und mein Wunsch wäre, dass wir vielleicht am Tag so ein, zwei Bibelverse daraus singen oder lernen, damit wir einen Schatz im Gedächtnis singend mit nach Hause in den Alltag nehmen können. Ich sage mal so, wenn mir mal nichts mehr in meinem Leben einfällt, soll mir immer noch das Wort Gottes einfallen. Und wenn die Melodie eine Hilfe dafür ist, dann möchte ich gerne lernen. Wir haben gestern schon einen Vers gelernt, Psalm 119, Vers 105. Wer weiß es noch? Dein Wort ist meines und ein Licht auf meinem Weg. Das können wir nochmal zusammen singen. Für diejenigen, die es nicht aus dem Gedächtnis heraus singen wollen, die dürfen die Nummer 36 aufschlagen. 36, ich habe nochmal nachgeguckt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten und ein Licht auf meinem Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchten und ein Licht auf meinem Pfad. Und ich habe heute Morgen entdeckt, dass jemand so einen kleinen grünen Koffer dabei hat und da stand auch ein Bibelvers drauf. Wo ist der Mann mit dem kleinen grünen Koffer? So, darf ich den mal sehen? Halte den doch bitte mal hoch. Das kann man gar nicht mehr genau erkennen, was da drauf steht. Aber ich habe es doch erkannt. Sagst du es uns mal ganz laut? Wunderbar, ein ganz, ganz wichtiger Bibelvers, den finden wir auch hier drin. 104, unser Glaube ist der Sieg. Schlagen wir mal auf, 1. Johannes 5, Vers 4, hier die Nummer 104, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Ich bin so frei und singe das einfach mal vor. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das hört sich wahnsinnig kompliziert an, aber wenn wir es fünfmal singen, dann können wir es. Wir versuchen es mal, ja? Summen Sie nur einfach mal mit den Bibeltexten, den haben Sie nachher schnell drin. Jetzt ist wichtig die Melodie. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Machen wir mal nur auf nah. Na 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 na. Na 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 na. Ich merke, wir sind heute sehr gut drauf, das kommt uns zugute. Jetzt singen wir es mal so leise, wie wir können, aber so deutlich, ja, akzentuieren, wie es möglich ist. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. ist ein wunderbarer, schöner Viererkanon. Können wir uns das trauen heute Abend? Also ich traue mich alles. Also gut, okay, versuchen wir es einfach mal. Da hinten, ihr seid eine Gruppe, so, ja? Die nächste Gruppe ist dann hier, die zweite, die dritte hier und die vierte da. Okay.
Unser Glaube.
Nur viermal geübt und schon als Kanon drin. Das ist natürlich toll. Das liegt nur an dieser willigen Gruppe. Ich freue mich. Das Thema heute Abend: eine funktionierende, glückliche Familie. Eine funktionierende, glückliche Familie, gibt es das wirklich und wie können wir sie erleben? Wir alle haben uns entschlossen, auf diese christliche Freizeit zu gehen, deren Schwerpunkt Ehe und Familie ist. Wir alle sind wahrscheinlich innerhalb einer Familie aufgewachsen. Vielleicht haben Sie Kinder, ich habe den Eindruck, die meisten von uns haben Kinder. Vielleicht sind die einen schon groß, die anderen sind noch klein. Die einen sind vielleicht außer Haus, die anderen sind noch da. Vielleicht erleben Sie die Familie zurzeit nur als Beobachter. Und da sind Freunde und Bekannte, die uns in ihrer Praxis als Familie das vorleben, wo wir das erleben. Und wir alle kennen die Tatsache, dass Ehe- und Familienleben ein Brennpunkt unseres Lebens ist. Ich erwähnte das schon, das geht mir auch so und ich möchte nochmal betonen, da bin ich tatsächlich Lernender. Im Moment sogar in einer schweren Schule, wenn man nur an die Pubertätsjahre so denkt, nicht an seine eigenen. Oder vielleicht auch in Memoiren. Ja, und eigentlich stehe ich hier, und das hat das Zeugnis auch so ein bisschen durchklingen lassen, weil ich aus der Praxis des von Gott geschenkten neuen Lebens zum einen Gott, durch Gott Erfahrungen in der Ehe und Familie machen konnte, zum anderen aber auch, weil ich einen Zugang und Vertrauen zum Wort Gottes haben konnte, solange wie ich gläubig bin. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, eine ganz wichtige Voraussetzung. Und in diesem Wort Gottes lässt uns der lebendige Gott wissen, was er über Ehe und Familie denkt. Ja, was er in Ehe und Familie hineinwirken möchte. Was wir da alles erfahren, kann man unmöglich in einer Stunde vermitteln. Da könnte man Seminare, da könnte man 14 Tage, eine große Freizeit drüber machen. Aber es sollen heute Abend einige Schwerpunkte neu gesagt werden, die uns zu einem intakten Familienleben ermutigen wollen. An dieser Stelle habe ich jetzt mit Ihnen etwas ganz was Besonderes vor. Da brauche ich unbedingt Ihre Mithilfe und ich hoffe, Sie lassen mich jetzt nicht im Stich. Und zwar dachte ich, wir spielen am Anfang so ein kleines Spiel, vielleicht Ihnen sogar schon bekannt. Und für dieses Spiel, da passiert überhaupt nichts Schlimmes, gar nichts Schlimmes, brauche ich Sie als Mitspieler. Einmal die ganze Versammlung, die ganze Gruppe, aber auch insbesondere drei Personen, die bereit wären, nach vorne zu kommen. Jetzt überlegen sich mal die Personen, die sich vielleicht trauen würden. Ich erkläre schon mal, wie es geht. So viel kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Schwer ist es nicht. Niemand braucht etwas Unmögliches leisten. Ich brauche einfach zur Einleitung unseres Themas nur Ihre Mithilfe. Vielleicht kennt der eine oder der andere den Namen Hans Rosenthal. Also das ist nicht schlimm, wenn Sie den nicht kennen. Ja, das war nämlich ein Showmaster, er lebt nicht mehr. Und er hat diese Show damals durchgeführt, Dalli Dalli. Ich kann mich da nur noch so nebulös dran erinnern, das war glaube ich in den 70er, 60er Jahren. Und dort mussten die Mitspieler nämlich zu verschiedenen Themen Wörter und Begriffe suchen und aufschreiben. Also ist eigentlich gar nichts Schweres. Und sowas in dieser Art wollen wir jetzt auch tun. Und wenn dann die Mitspieler etwas ganz was Besonderes geleistet haben, dann rief dieser Hans Rosenthal immer ganz laut, das ist Spitze, wobei dann alle gemeinsam den Satz formulierten und mitriefen, jawohl, das ist Spitze. Oder das war Spitze, ne? Das war Spitze, so genau. Das wollen wir jetzt heute Abend auch mal versuchen. Jetzt brauche ich aber erst die drei Personen, drei Freiwillige. Wer wäre bereit, nach vorne zu kommen, um mit uns Begriffe aufzuschreiben? Es geht eigentlich nur um Schreibdienst. Ich habe Papier schon griffbereit hier. 1, 2, 3. Wer spielt gerne? Wer strengt sich mal für eine Minute gerne an? Aha, jawohl, Applaus, Applaus. Machen wir eine andere. Aha, da kommen schon die Nächsten. Wunderbar, schön. Ja gut, eine gute Lücke. Vielen Dank. Genau, falls ein Spitzer sagen sollte, ich habe hier sogar einen Ersatz. Jawohl, ihr setzt euch einfach hin. Wunderbar. Und zwar schreibt ihr nun jetzt das auf an Begriffen und Wörtern, was unsere Gruppe antworten wird, wenn ich eine ganz bestimmte Frage stelle. Also ihr müsst jetzt mitspielen, ganz doll. Wenn da nichts kommt, dann wird es für unsere Mitspieler hier vorne ein bisschen schwierig. Stift und Papier ist alles klar, drei Personen haben wir auch. Also, haben wir das soweit verstanden? Es kommt darauf an, dass ihr in 60 Sekunden, ich glaube, die stoppe ich selber, gut, in 60 Sekunden aufschreibt, was hier durch unsere Leute, durch unsere Gruppe gesagt wird, auf die Frage, die ich gleich stelle. Jeder darf zwei Begriffe höchstens sagen, ja, sonst kommen wir wahrscheinlich durcheinander. Sollte unser Familienleben sein? Das waren so viele gute Begriffe, die man da gehört hat, in 60 Sekunden nur, dass man den Eindruck haben könnte, jetzt wissen wir ja alle Bescheid, wie es sein sollte, jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen, ne? Ja, haben wir ja hier schwarz auf weiß alles aufgeschrieben. Harmonisch, liebevoll, interessant, herausfordernd, abwechslungsreich, himmlisch, begeisternd, beeindruckend und so entspannend und so weiter und so fort. Diese Frage, wie sollte ein Familienleben sein, ist jungen Leuten in einer etwas anderen Form gestellt worden, nämlich sie sind gefragt worden, wie es bei ihnen zu Hause ist. Wenige, sehr wenige von den Beschreibungen, die wir heute zusammengetragen haben, sind als Antwort von den Leuten gegeben worden. Die meisten Antworten hatten einen ganz anderen Klang, der sich in etwa wie so anhört. Zu Hause ist es wie ein Dschungel. Streitigkeiten zwischen den Eltern an der Tagesordnung. Schwester gut, Bruder unmöglich, Eltern naja. Ein Zirkus mit viel Geschrei. Explodierende Bomben. Wie im Zweiten Weltkrieg. Elende Streitereien, Wortwechsel und Ängste, als ob die Hölle los wäre. Nun, diese Bemerkungen über das Familienleben beschreiben recht treffend das genaue Gegenteil von dem, was Gott sich für die Familie ausgedacht hat. Es ist also so hundertprozentig genau das Gegenteil von dem, was Gott sich in unseren Familien wünscht. Nämlich Gott wünscht sich eine geeinte, funktionierende, ja, glückliche Familie. Gott wünscht sich das, dass wir als Familie funktionieren können. Gott sieht die Familie als einen Ort der Geborgenheit und deshalb soll Familie für alle ein frohmachendes Erlebnis sein. Und Gott, der diese guten Absichten hat und sozusagen die Familie durch Mann und Frau und Kinder möglich machte, und nirgendwo anders kommt ja Familie her, ja, Also da lasst uns jetzt nicht evolutionär schwätzen und vermuten, sondern Familie kommt immer noch von Gott. Das ist sein Plan. Und nicht eine Erfindung von irgendwelchen Affensoziologien oder sonst irgendwie, was man das sonst so nennen sollte. Nein, derjenige, der die Familie ins Leben gerufen hat, der den Plan dafür hatte und es umgesetzt hat, der sagt uns dann bitteschön auch, wie wir zu einer guten Familie kommen können. Wenn er es uns nicht sagen würde, wäre ich zutiefst davon überzeugt, wir würden es nirgendwo anders erfahren. Er sagt uns, wie der Wunschtraum zu einer glücklichen Familie Wirklichkeit werden kann. Und ich möchte den Schlüssel zu einer geeinten Familie nennen. Dieser Schlüssel ist nichts anderes. Wir wissen es alle. Wir wissen es alle, hoffentlich, denke ich. Es ist nichts anderes wie das Ausleben biblischer Richtlinien. Ja, gut, und jetzt kann es ja sein, dass der ein oder andere denkt, habe ich schon gehört, weiß ich darüber Bescheid und wieder kann ich nach Hause gehen. Und dann fangen wir einfach mal tüchtig an. Und ich muss merken, wie schwierig das ist, obwohl wir vielleicht Jesus lange Zeit kennen, biblische Richtlinien praktisch in der engsten Zelle unseres Seins, in unseren Beziehungen auszuleben. Sehen Sie, Gott als Schöpfer der Familie hat eben auch ein Familienkonzept. Nicht nur die vielen, vielen Menschen und Soziologen und Pädagogen und Philosophen und was weiß ich, Gesellschaftsforscher. Nicht nur die liefern uns irgendwelche komischen Konzepte, die es mittlerweile alle gibt, die so eigenartig aussehen. Gott hat auch ein Wörtchen damit mitzureden und er bietet uns auch ein Konzept an. Und es ist von allen bisherigen menschlichen Konzepten für Familie immer noch das beste Konzept. Immer noch. Alles andere hat sich nicht so bewährt. Und wir finden dieses Konzept nirgendwo anders als dort in seinem unvergänglichen Wort. Und schaut mal, wenn Gott uns hier ein Konzept gibt und das in diesem Wort steht, dann ist es doch nicht möglich, dass Gott wortbrüchig sein kann. Er sagt doch nicht heute Hü und morgen Hott, sondern dann steht er dazu, auch 1998 und 99, wenn die ganze Welt Kopf steht und die Beziehungskisten hinten und vorne nicht mehr stimmen, ja, sogar bis in die christliche Ehe und Familie hin sich große Schatten werfen. Das muss man doch ganz klar sagen, Gott ist doch nicht wortbrüchig. Und wisst ihr, was ich so interessant finde? Es gibt mittlerweile, das war nicht immer so, vor 20, 30 Jahren musste man solche Bücher suchen. Heute gibt es eine wahre Bücherschwemme, ob christlich oder nicht, mit Konzepten und Erklärungen, wie man das alles leben kann. Dass man schon als aufrichtig, ehrlicher Christ schon gar nicht mehr weiß, welches Buch soll ich jetzt zuerst lesen und welches Buch ist Schrott und welches kannst du vergessen und welches kannst du empfehlen. Da sind wir mittlerweile angekommen. Es ist doch erstaunlich, obwohl es des Büchermachens kein Ende gibt, auch zu diesem Thema, dass Gott da immer noch ein Konzept hat. Und ich habe mich mit dem Konzept ein bisschen beschäftigt und habe gelesen in der Schrift und musste feststellen, das gesamte Konzept, Familienkonzept einer gut funktionierenden Familie lässt sich ohne weiteres auf eine DIN A4-Seite bringen. Das ist das biblische Konzept. Gott macht es überhaupt nicht kompliziert. Wenn wir wissen wollen, wie wir dieses Ziel erreichen wollen, dann müssen wir in die Bibel hineinschauen, dann müssen wir dieses Konzept wieder neu auf uns wirken lassen. Und jetzt bin ich hergegangen und ich bin nur mal nach dem Epheserbrief gegangen und habe aus dem Kapitel 5 und 6, wir wissen, da ist viel von Ehe und Familien die Rede, habe ich das alles mal so zusammengefasst und zusammengestaucht auf das Wesentliche, worauf es ankommt. Und schaut mal, das steht auf dieser Seite so hier oben drauf. Und ich würde sagen, das ist im Wesentlichen Gottes Familienkonzept. Natürlich können Sie das im Kolosser und in anderen Briefen noch nachlesen. Und da ist es auch noch ausführlicher. Wenn man es ausführlicher haben möchte, gerne, kann man nachlesen. Aber das Wichtigste steht hier auf diesem Platz. Da sind wir doch wirklich erstaunt. Ich lese aus Kapitel 5 und 6 die Verse aus dem Epheserbrief. ist eine Zusammenstellung. Ihr Frauen, die ihr Christus gehorsam seid, sollt euch auch euren Männern unterordnen. So erwartet es Christus von euch. Ihr Männer, liebt eure Ehefrauen und kränkt sie nicht. Ihr Kinder, seid euren Eltern in allen Dingen gehorsam, denn das gefällt dem Herrn. Ihr Väter, seid liebevoll zu euren Kindern, damit sie nicht ängstlich und mutlos werden. Ich habe den Eindruck, klare, einfache, deutliche Worte. Nun können Sie noch eine unterschiedliche Übersetzung nehmen, ob Elberfelder, Luther oder die Hoffnung für alles, vielleicht da sogar noch verständlicher in unserem heutigen Deutsch, aber doch eigentlich klare, deutliche Worte. Und so manch einen bewegt nun die Frage, wie mache ich es denn nun richtig mit und in meiner Familie? Da erstaunt es uns völlig neu, dass die Anweisungen Gottes hier knapp sind. Es gibt in der Bibel und noch unterschiedliche andere Stellen, aber wichtig ist, dass wir hier jetzt einfach mal den Auszug haben. Und zu diesem Familienkonzept Gottes nennen wir jetzt drei Schwerpunkte. Haben wir drei Schwerpunkte, die wir uns in besonderer Weise anschauen wollen. Der erste Schwerpunkt, den ich daraus lesen kann, ist, dass Gott möchte, dass wir uns gegenseitig lieben, ohne ein Wenn und ein Aber. So lese ich diese Verse. Gegenseitige Liebe ohne Wenn und Aber ist der eine große Schwerpunkt, der in unserer Familie ausgelebt werden soll. Aus Liebesromanen kann man ein ganz bestimmtes Bild von Liebe erfahren. Und das ist fast immer gleich. Das ist ganz interessant. Da ist ein solcher Graf Herr von zu und habe nichts und wird auch nie was sein und ist auf und davon. Und dann trifft er dann dieses Aschenputtel und die beiden sehen sich an. Und irgendwie, man weiß gar nicht so richtig wie, aber irgendwie kann man dann nachvollziehen, da sind dann ganz plötzlich so gewaltige Gefühle im Spiel. Und dann verwickelt sich die ganze Sache noch irgendwie hier und da, aber dann am Ende siegt dann das triumphale Gefühl der leidenschaftlichen Liebe, frei nach Hollywood, lass grüßen. Also von Hollywood ist nie was Besseres gekommen als das Konzept. Immer dasselbe Strickmuster. Und wie gerne schaut man sich das an. Ach, wir ja nicht, ist klar. Entschuldigung. Nein, dieses von unzähligen Filmen und unübersehbaren Kitschromanen, ich manchmal den Eindruck habe, die haben schon längst die Bücherregale in den christlichen Bücherstuben erobert. Von unzähligen Filmen und unübersehbaren Kitschromanen vermittelte und beschriebene Gefühl von Liebe ist nicht die Liebe, die Gott hier meint, wenn er uns sagt, liebt einander. Das meint Gott nicht. Oder die erotische oder sexuelle Liebe, jeder kennt sie irgendwie. Mehr als zu irgendeiner anderen Zeit spricht man drüber. Das ist überhaupt Thema Nummer eins, von Stern bis Fokus. Die anderen will ich gar nicht erwähnen. Immer dasselbe wird drüber geschrieben. Hier verspürt der Mensch den sehnlichsten Wunsch, mit dem Partner innigste und vertrauensvolle Gemeinschaft zu haben. Das begehrte Ziel, übrigens die Bibel nennt es ja auch, ein Fleisch sein. Und wenn Gott in seinen Anweisungen zum Familienleben über Liebe spricht, dann meint er auch nicht diese erotische oder sexuelle Liebe oder die Anziehungskraft oder die Leidenschaft, die ein Mensch entwickeln kann oder ausleben kann. Nein, diese Art von Liebe meint er hier auch nicht. Vielleicht haben Sie das Glück, dass Sie einen Menschen kennen, den Sie in besonderer Weise zugetan sind. Sie nennen diesen Menschen Ihren Freund oder Ihre Freundin. Ihre Beziehung ist gekennzeichnet von einer Liebe, die sich erfahren lässt von gegenseitigem Geben und Nehmen, vielleicht so 50-50, weil du mir, so ich dir. Aber freundschaftliche Liebe, wie die hier im griechischen Urtext genannte Philia, meint Gott hier nicht, wenn wir in das Familienkonzept Gottes schauen, was er über Familie sagt. Nein, all diese Formen der Liebe kommen wohl auch in der Bibel vor, kennt die Bibel auch, aber Gottes Vorstellungen über Liebe in der Familie sind noch weitaus größer als diese Dinge, die ich jetzt gerade hier genannt habe und die wir, was weiß ich, wo, in welcher Form erleben oder lesen oder erfahren können. Nein, Gott meint hier ganz was anderes. Gott wünscht sich, dass alle, die innerhalb einer Familie ihren Platz haben, dem anderen ein ganz besonderer Partner ist. Ich bin dem anderen in der Familie ein Gegenüber, das sich immer ganz und ohne Wenn und Aber zugunsten des anderen einsetzt. Wir werden aufgefordert, Imperativ, ne? Wir werden aufgefordert, Liebende zu sein. Liebende, die in einer praktischen Lebensgemeinschaft eine Beziehung zueinander haben. Liebende, die völlig unabhängig von persönlichen Grenzen des Einzelnen, seinem Verhalten, Versagen, seinen Schwächen oder Stärken Liebe ausüben. Also hier möchte ich schon einschieben, das ist das hohe Ziel, die hohe Schule der Familie. Es soll mit einer Liebe gelebt werden, mit einer Liebe geliebt werden, die völlig leistungsfrei ist. Der andere muss nicht erst was tun, damit ich ihn lieben kann. Nein. Was meint Gott? Wir sollen innerhalb unserer Familie füreinander leben, ohne Wenn und Aber. Gibt es das in eurem Familienleben, dass du dem Ehepartner oder dem Kind sagst, ich liebe dich? Gibt es das in unserem Familienleben, dass wir einander wagen, sagen zu können, ich liebe dich? Also ich möchte euch so viel sagen, ich habe das Zeit meines Lebens von meinen Eltern, insbesondere von meinem Vater, da weiß ich es hundertprozentig, nicht gehört. Mit 33 Jahren kam ich drauf, dass die Art und Weise, wie er mein Auto gewaschen hat, seine kommunikative Sprache war mir zu sagen, er hat mich lieb. Da brauchte ich 33 Jahre für. Und wahrscheinlich auch Gottes Gnade und Weisheit, das zu erkennen. Aber gut, gibt es das in euren Familien, dass wir sagen, ich liebe dich? Und dann bitteschön die nächste Frage, was bedeutet das, wenn ihr das sagt? Wenn es nicht sagt, aber wenn ihr es sagt, was bedeutet das? Und ich denke mir, von dem biblischen Konzept der Ehe her gesehen, kann das nur eins bedeuten, nämlich, dass es heißt, ich lebe für dich. Praktisch. Da ist ein Mann, der sagt zu seiner Frau, ich liebe dich. Und am nächsten Wochenende geht er mit einer anderen ins Bett. Und jetzt kommen wir noch mal, lebt dieser Mann für seine Frau? Oder wofür lebt er? Der lebt für sich, für seine Leidenschaften, für seine Defizite oder was weiß ich. Aber eins tut er offensichtlich nicht. Er lebt nicht ganz und gar hundertprozentig für seine Frau. Das kann man nicht mehr sagen. Also das Ich liebe dich sollte immer versichert und rückversichert sein. Mit dieser Einstellung und mit diesem Lebensziel, ich will für dich leben. Ihr lieben Leute, wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich, dann kann sie sagen, ja, weißt du, Detlef, das ist alles ganz schön und gut, aber beweis mir das doch mal. Weißt du, wird ja viel geschwätzt heutzutage. Oh ja, ich sag, kann ich dir beweisen, du, ich schenke dir 1000 Mark, weil 1000 Mark ist für mich viel Geld und damit habe ich ein Gegengewicht, ja, gebracht. Ein Gegenwert. Ja, sagt er, ist schön und gut, da kann ich mir ein paar Sachen für kaufen oder was, vielleicht auch anlegen, ist egal. Jedenfalls, deine Liebe ist ja dann eigentlich nur 1000 Mark wert. Oh. Das ist nicht viel, nicht eigentlich. Na gut, sag ich, ist egal, ich gehe über alle Konten. Naja, 10.000 Mark blätter ich denn dahin. Oh, sagt sie, schön und gut, ich finde es toll, wie du deiner Liebe Ausdruck geben willst, ja, aber im Grunde genommen ist deine Liebe nichts wert, außer 10.000 Mark. Naja, 100.000 Mark müsste ich aufnehmen, 1 Million müsste ich im Lotto gewinnen, das wird nie der Fall. Also ihr merkt, wir können es materiell überhaupt gar nicht bewerten. Das, und wo immer man das tut, geht die Sache daneben. Aber wenn ich nun bereit bin, am Freitagabend, wenn ich müde von meiner Arbeit zu kommen, anstatt irgendwo anders hinzugehen, wo ich mich vielleicht noch verstreuen oder zerstreuen möchte oder meinem Hobby nachgehe oder was weiß ich, meinen Überstunden nachgehe oder sonst irgendwas, und ich gehe zu ihr, ja, um meine Lebenszeit mit ihr zu teilen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Frauen zu Hause auf ihre Männer warten, auch dann, wenn sie viel Arbeit haben. Ja, dann dokumentiere ich hier, ich liebe dich, ich nehme ein Stück von meiner kostbaren Lebenszeit und teile sie mit dir. Nein, ich gebe sie dir, ich bin dir ein Gegenüber. Das heißt dann allerdings auch, ich rede auch mal mit ihr und lass sie auch einmal reden und werde auch mal ganz praktisch und drück das aus und lebe, ich bin da für dich. Nicht nur ich bin da, 36 Programme. Ja, das ist der einfachere Weg. Ich verstehe das gut. Nein, ich bin bereit, auch unter Druck und unter Schwierigkeiten mein Leben mit dir zu erleben. Das sollte es bedeuten. Ich lebe für dich mit all den Möglichkeiten, mit allem, was ich habe und kann, ohne irgendwelche Bedingungen. Weil du mir wichtig und wertvoll bist, habe ich ein Ohr für dich. Meine Güte, vor der Hochzeit, nicht, ist das alles gar kein Problem. Gar nicht. Aber wehe dem, der Alltag kommt. Wehe dem, der Alltag zieht ein. Da wird schon so manch einer gedacht haben, hätte ich das gewusst, hätte ich mich anders entschieden. Nur jetzt ist zu spät. Jetzt müssen wir irgendwie zurechtkommen und ich denke mir, es ist sehr gut, wenn wir uns ausrichten auf das, was Gott uns empfiehlt und durch uns leben möchte. Ich frage dann nicht, was hab denn ich davon, dass ich verheiratet bin? Ich frage nicht, wie kann ich mich selbst leben? Sondern ich frage, wie kann ich für dich leben? Haben wir uns eigentlich jemals in unserem Eheleben gefragt, was kann ich für dich leben? Gutes Leben. Wo kann ich für dich eine Ermutigung sein für dein Leben? Jetzt möchte ich für die Männer sprechen, aber bitte nicht beim Abtrocknen. Bei so einem banales Ding, nicht? Und wenn ich diese Haltung habe, lasse ich meine Frau 3-mal am Tag im Regen stehen und signalisiere ihr, das ist deine Sache, habe ich nichts mit zu tun. Merkt ihr, wie gefährlich das ist? Wie gefährlich das ist. Nein, ich frage, wie kann ich leben? Dabei geht es gar nicht darum, sich zu fragen, was für mich selbst noch in irgendeiner Weise dabei rausspringt. Und wir sind ja so Künstler, die diese Frage irgendwo im Hinterpetto irgendwo immer noch haben. Das ist ganz interessant. Das ist so total menschlich. Das ist der Mensch durch und durch. Dass er immer so im Hinterstübchen fragt, und ich? Also ich höre die Frage bei meinen Kindern jeden Tag. Da brauche ich nur einen im Kaugummi da hinlegen. Da höre ich 3-mal gleich hintereinander. Und ich, und ich, und ich. Das habe ich denen gar nicht vermittelt. Das ist drin. Gott meint auch nicht, dass wir die Liebe einfrieren sollen, wenn der andere sich so oder so verhalten hat oder sich vielleicht so verhält, wie ich es mir nicht wünsche. Nein, das meint Gott nicht. Davon soll unsere Liebe nie abhängig sein. Gott meint auch nicht, dass wir lieben sollen, wenn der andere mich nicht... dass wir nur lieben sollen, wenn der andere mich auch zurückliebt. Au, 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 das sind ganz gefährliche Einstellungen. Da hat Gott überhaupt nichts im Sinne. echte Liebe kennt überhaupt keine Bedingungen. Liebe ist bedingungslos. Wenn Jesus Christus eine einzige Bedingung gestellt hätte, an mich oder an euch, ja, dann wäre er niemals auf diese Welt, hätte er nicht auf diese Welt kommen können, weil wir diese Bedingungen überhaupt gar nicht erfüllen können. Gottes Liebe ist immer ohne Einschränkung und vorbehaltlos. Ist es nicht so, dass wir alle, die wir hier sitzen, genau in dieser Weise, in dieser Form, in dieser Art geliebt werden wollen? Ist das nicht eigenartig, dass wir das für uns in Anspruch nehmen wollen? Und dem anderen billigen wir das irgendwie nicht zu? Wir können erstaunt sein, aber das meint Gott hier nicht, wenn er von der Liebe spricht. Und mancher wird sich sicherlich denken, ja, das ist ja alles schön und gut. Das hört sich ja total theoretisch an. Aber wie bitteschön ist das praktisch zu erleben? Wie kann das Realität in meinem Alltag werden? Und da müssen wir hin. Oder möchte ich euch fragen, kennt ihr die TWDW-Glücksregel? Kennt ihr die? Habe ich bis vor kurzem auch nicht gekannt. Aber dann habe ich entdecken können, die steht in der Bibel. Und diese Regel spricht von der Praxis dieser Liebe, von der wir vorhin gesprochen haben. Von der Praxis. Jetzt kommen wir zur Praxis, ihr Lieben. So wie du von deinem Partner behandelt werden möchtest, so bitteschön behandel du ihn auch. Das ist die TWDW-Glücksregel. Da gibt es einen Bibelvers, ne? Und jetzt habe ich in meiner Konkordanz nicht nachgeguckt. Ehrlich nicht. Ich weiß, es gibt einen Bibelvers darüber, aber ich weiß nicht, wo er steht. Weiß jemand, wo er steht? Kann man das nachlesen? Das möchte ich gerne. Matthäus 7, Vers 12. Schauen wir mal schnell. Die TWDW-Glücksregel, die ist wichtig. Spitze! Mensch, Hans Rosenthal würde sich freuen heute Abend. Und die Leute von Bibel Memory auch. Matthäus 7, Vers 12, da steht, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, er spricht hier von Leute, meine Güte, wir können ja den Kreis noch ein bisschen enger machen, nicht? Auch in der Familie, tun, das sollt ihr ihnen auch tun. Also, das ist die TWDW-Glücksregel. Sie ist kurz, sie ist eigentlich sehr kurz, muss ich feststellen, aber sie ist vortrefflich. Sie ist vortrefflich und bei weiterem Nachdenken müssen wir zugeben, da ist was dran. Die ist recht zutreffend. Wir sind doch wieder einmal erstaunt und neu überrascht, was uns das Wort Gottes alles so an Schätze birgt und wie klar und deutlich die Anweisungen Gottes sind. Die Bibel ist in wichtigen zwischenmenschlichen Angelegenheiten überhaupt nicht kompliziert. Ihr wird ja ständig hinterher gesagt, dass man das alles nicht verstehen kann, was da drin steht, ne? Und dass es so kompliziert ist und dass man Auslegungen noch und nöcher braucht, ja? Und dass man erstmal, nicht Theologie studiert haben muss, um das zu kapieren. Ihr lieben Leute, ist doch alles Wahnsinn, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Gott redet doch immer noch von Mann zu Mann und von Frau. Nein, von Gott zu Frau, jetzt so mal, ja? So will er doch reden. Und das war doch auch ein ganz klares Wort. So stellt sich also die TWDW-Glücksregel der Bibel dar, tu, was du wünschst. Tu, was du dir von dem anderen wünschst. Und tu es als Erster. Warte nicht, dass der andere anfängt. Tu es bitte ohne Gegenleistung und tu es unermüdlich. Also nicht erwarten oder warten, sondern Gott spricht von Taten. Das ist dann praktische Liebe. Jetzt werden wir praktisch. Ja, jetzt wollen wir mal die Theologie und das Theorisieren einfach mal so ein bisschen beiseite nehmen. Das ist dann praktische Liebe, wie Gott sie meint. Und jetzt erinnern wir uns noch mal ganz kurz an unser kleines Spielchen, was wir gerade gespielt haben, an die Liste, an die drei Listen, die wir haben mit den Begriffen, die wir vorhin aufgeschrieben und gesammelt haben. Da wünschten sich einige, Familie soll harmonisch sein. Wenn du eine harmonische Familie haben willst, dann bitteschön, fang doch mal an. Fang du an, in deiner Familie Harmonie zu verbreiten. Da wünschten sich andere, die Familie sollte liebevoll sein. Bitteschön, dann fang doch an und geh liebevoll mit deinem Partner, mit deinen Kindern um. Wie gehen wir mit unseren Kindern um? Liebevoll. Sie sollte interessant sein. Naja, dann lassen wir uns was einfallen, damit die Familie interessant wird. Dann bin ich derjenige, der beginnt. Sie soll abwechslungsreich sein. Also gut, dann muss der Papa sich vielleicht mal was einfallen lassen und nicht immer in die alten Schluffen rein. Abwechslungsreich. Sie sollte himmlisch sein. Nun, wer immer das gesagt hat, könnte sich ja Gedanken machen, wie er das in seiner Familie umsetzen kann. Ich fände das toll. Und ich glaube mit Sicherheit, dass genau das Gott will, dass wir in der Familie den Himmel auf Erden erleben dürfen und sollen. Das will Gott. Das ist überhaupt gar keine Diskussion. Es könnte sein, dass wir Schwierigkeiten haben, das zu glauben. Das ist eine ganz andere Sache. Ja? Aber Gottes Konzept ist ganz, ganz klar. Entspannend, hingebungsvoll, dienend, opfernd. Ja, wenn du das möchtest in deiner Familie, dass man opferbereit ist, dann fang doch an. Ohne Wenn und Aber. Ich opfere mich in meine Familie hinein. Ja, dass das nicht attraktiv ist und von der Welt nicht rüberkommt, ist doch ganz klar. Was hat die Welt mit Gott zu schaffen? Die Dinge, die sind ja wie schwarz und weiß. Müssen wir uns überlegen, an welche Konzepte wir schon so hier und da schon angelehnt sind. Oder wo wir auch schon mal so unsere Ohren, ach ja, hört sich vielleicht auch nicht schlecht an. Glaubt mir eins, das Wort Satans an Eva, ihr werdet so sein wie Gott und mitnichten werdet ihr sterben. Das waren sehr, sehr interessante Worte. Ihr werdet klug sein. Das Konzept dieser Welt bietet sich als sehr interessant an. Aber das ist nicht Gottes Konzept. Einige schrieben und wünschten sich, dass Familienleben geduldig sein sollte. Ja, gut, fangen wir doch an. Gott meint nach der TWDW-Glücksregel, setze um in deiner Familie, was du selber gerne hättest. Und weil wir uns all diese Dinge wünschten, ist doch in unserem Herzen auch diese Haltung da. Ich hoffe doch sehr, dass der andere so ist, wie ich es brauche. Schaut mal, wenn zwei Menschen zum Standesamt gehen, dann verbindet die doch irgendwie was miteinander. Und ich vermute, dass es im tiefsten die Hoffnung ist, na hoffentlich hat der andere mich auch wirklich lieb. Wissen tun sie es nämlich nicht. Sie hoffen, dass der andere mich selbstlos liebt. Jeder Einzelne weiß, er kann es eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie das in der Zeit ist, wenn die Geigen dann so am Himmel hängen, nicht, und die Gefühle Überrang haben und das Profil so einseitig ist, dass man die anderen Dinge alle so vergisst und verdrängt. Aber eins steht doch fest, letztendlich lebt daran jeder von der Hoffnung, hoffentlich hat der andere mich lieb. Das nehmen wir gerne in Anspruch. Aber Gott sagt nicht, dass wir das erwarten sollen. Nein, Gott sagt auch nicht, dass wir das fordern können. Niemand von uns kann sich von einem Familienpartner Liebe einklagen oder einfordern. Das geht nicht. Das hat mit Gottes Konzept überhaupt nichts zu tun. Und was geht da alles durch die Ehen und durch die Familie? Du bist nicht so, wie ich mich dir vorgestellt habe. Bevor ich was tue, musst du erstmal so und so. Das geschieht nur, wenn, dann. Alles so Redensarten. Und wir müssen uns prüfen, ihr lieben Leute, ob wir überhaupt im Konzept Gottes leben, was wir wählen wollen. Gott sagt nicht, dass wir etwas erwarten sollen oder fordern sollen. Nein, er sagt uns, handle. Handle, wie du es dir erhoffst. Das ist ein wahres, göttliches, geistliches Prinzip. Und diesen Punkt möchte ich noch einmal zusammenfassen. Das Grundprinzip für eine funktionierende, harmonische, glückliche Familie ist die Bereitschaft der gegenseitigen Liebe ohne Wenn und Aber. Und ich möchte nochmal auch auf diesen einen Punkt hinzukommen, der sich jetzt vielleicht stellen könnte. Was ist, wenn der andere Partner nicht mitmacht? Weil der nicht, dann ich auch nicht. Nein, das meint Gottes Konzept nicht. Unabhängig davon, wie der andere sich entscheidet und willentlich reagiert, fühlt, glaubt, denkt und handelt, bin ich aufgefordert, lieben zu lieben. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt lautet gegenseitiger Respekt. Gegenseitiger Respekt soll ausgelebt und ausgeübt werden in unseren Familien. Was denkt ihr? Was wird sich in der Alltagspraxis eher bewahrheiten? Gleich und gleich gesellt sich gern oder Unterschiede ziehen sich an? Okay, bevor wir ins Diskutieren kommen, ich merke schon, der eine meint das, der andere meint das. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, gleich und gleich gesellt sich gern oder Unterschiede ziehen sich an. Nun, es kann sein, dass wir das zu unterschiedlichen Lebenszeiten auch ganz, ganz unterschiedlich erleben können. Ich persönlich kenne im Moment Schwierigkeiten und Nöte, weil ich ein Kind habe, das mir in fast allem unheimlich erschreckend gleicht. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nie gedacht. Und ich mich davon momentan überhaupt gar nicht so besonders angezogen fühle. Immer so, wenn man sich so im Spiegel guckt. Andererseits habe ich eine Frau, die in vielen Dingen anders funktioniert und denkt als ich, und ich sie gerne da, wo sie so anders ist, eigentlich besser verstehen möchte. Das ist die andere Seite, kenne ich auch. Egal, wie wir das momentan erleben, was ich darstellen möchte mit dieser Frage, ist, dass wir alle Originale sind. Originale mit Eigenheiten, Eigenschaften, Eigenarten, Macken. Da gibt es die Perfektionisten, akribisch, alles ganz genau bis ins Kleinste und so, ja. Und wenn das nicht, dann aber. Ach, und dann gibt es die laschen Chaotentypen. Kommst heute nicht, kommst morgen. Ist auch egal. Und dann gibt es die aufregenden Logiker, die alles ganz genau erfassen können und überlegen und oh, ist doch ganz einfach und so und erklären kann, nur keiner versteht. Und da gibt es dann die ganz spontanen Menschen, die aufgrund irgendwelcher undefinierbaren Intuition reagieren, manchmal sogar recht heftig. Und diese gibt es alle in einer Familie. Es wird in jeder Familie solche oder noch ganz andere geben, die wir jetzt hier gar nicht genannt haben. Wir brauchen uns dabei nicht zu wundern, dass wir in unseren Familien unterschiedlich auf Probleme reagieren. Jetzt schaut mal, da ist ein Logiker, nicht? Und da ist so ein Chaotentyp. Und die beiden versuchen jetzt ein Problem, das gleiche Problem zu lösen. Das kann gar nicht gehen. Die Lösungsansätze sind ganz anders. Ja, der Logiker, der sagt immer 1, 2, 3, dann kommt er bis 7. Und dann kommt die Frau, die ist ganz intuitiv und sie sagt 7! Und dann sagt er, ja, ist ja gar nicht möglich. 1. Und wenn er dann bei 7 ankommt, dann staunt er, nicht? Also die Problemansätze sind recht unterschiedlich. Und die Lösungsansätze und die Reaktionen auf Schwierigkeiten und Probleme, da gehen wir alle innerhalb unserer Familie recht unterschiedlich dran. Also ich bin jetzt recht froh, dass ich selber durch dieses Referat nochmal wieder neu draufgekommen bin. Das ist mir eine Ermutigung, weil ich jetzt merke, aha, hinter den Kulissen, da sieht das so und so aus. Ja, mal einen Blick dahinter wagen, wie der andere funktioniert. Der funktioniert ja ganz anders wie ich. Und ich habe ja auch eine bestimmte Funktionsweise. Und ich bin erschrocken, wie festgefahren die manchmal sein kann. Ich bin erschrocken, Jeder löst sie auf seine individuelle, seiner Persönlichkeit entsprechenden Weise. Was birgt das alleine schon für einen Zündstoff innerhalb unseren innerhalb unserer Familien? Die unterschiedlichen Arten, mit Alltagsdingen umzugehen, ergeben dann selbstverständlich Spannungszustände in der Familie, denen werden wir nicht entrinnen. Das ist Fakt, das ist normal, das kommt auf uns zu. Und ich habe den Eindruck, das ist uns sogar verordnet. Und Gott hat seine ungeahnten Chancen in diesen Auseinandersetzungen. Da gibt es die Ruhigen unter uns, denen reicht es aus, einmal im Jahr mit irgendeinem Menschen Kontakt zu haben. Gut, ja. Und dann gibt es die Quicklebendigen, Hans Dampf in allen frommen Gassen, sind überall dabei, von Hamburg bis München, innerhalb von einem Monat überall gesehen. Sie müssen ständig im Betrieb sein, irgendwelche Leute um sich haben. Da gibt es die sachlich eisgekühlten Reservierten. Und die feurig heiß servierten Gefühlsmenschen, die Diplomaten und die, die absolut kein Blatt vor den Mund nehmen. In der Familie gibt es dann noch die Erwachsenen und die Kinder und eben auch den Mann und die Frau. Also das ist ja ein ganz interessantes Betätigungsfeld, da stecken wir alle drin. Die Familie ist ein Kessel bunt gemischtes. Man wünschte sich ja so manchmal, dass der Kessel voller Lieblingsfarbe wäre, nicht? Also alles blau oder alles grün. Vor allen Dingen die Männer, ne? Die sagen dann immer schon mal, es geht nur grün heute. Ja? Linksrum, rechtsrum grün, mir nach. Mein Konzept. Nein. Die Unterschiede und das Gegensätzliche bergen den Sprengstoff in unseren Familienbeziehungen, familiären Beziehungen. Explodiert dieser Sprengstoff, können wir sehr schnell erkennen, dass Mauern aufgebaut werden, Mauern entstehen. Diese Mauern führen dann zu Trennungen voneinander, Trennungen zwischen Mann und Frau, aber auch Trennungen Eltern und Kinder, Kinder und Eltern, sei es latent erduldet, schmerzlich erduldet oder frei heraus ausgeführt und ausgelebt, das spielt dann keine Rolle mehr. Je enger wir aneinander rücken, je enger wir in der Familie wir aneinander rücken, desto mehr werden wir unsere Unterschiede kennenlernen und auch spüren und ich glaube auch schmerzlich spüren. Jetzt können wir natürlich sagen, ach, ich will gar nicht, ne? Schön auf Distanz. Das ist nicht der Weg, den Gott mit uns gehen will. Mein Distanz ist die Werkbank und mein Hobby. Da kann ich mich immer rein verflüchtigen, ne? Und wenn es zu bunt wird und wenn es mal richtig losgeht, ne, dann weiß ich, wo die Hintertür ist. Das ist mein Ausweg. Wir werden merken, die anderen sind Originale, übrigens von Gott ersehen, erschaffen und geliebt. Und das sollen wir in unseren Familien sehen und bedenken und sollen nun lernen, uns in unserer Unterschiedlichkeit einander zu respektieren. Das bedeutet, in der Auseinandersetzung mit diesen Unterschieden bewusst und willentlich daran festzuhalten, das Gegenüber als ein Originalwert zu schätzen. Den anderen schätzen zu lernen. Darf ich euch fragen, schätzt ihr euren Sohn? Ich meine nicht den, mit dem ihr keine Schwierigkeiten habt. Das ist klar. Der, der euch Probleme macht, schätzt ihr den? Oder die Tochter? Dieses aufsässige Ding? Schätzt ihr sie? Habt ihr sie wert geachtet? Und erkennt, der ist so, wie er ist. Und ich nehme ihn so an. Wenn wir in dieser Haltung aufeinander zugehen, dann werden wir nie die Hoffnung aufgeben, dass es in der Familie Fortschritte geben wird. Auch dann, wenn Versagen auftaucht. sei es vom anderen oder von mir. Wir nehmen die Haltung des gegenseitigen Respektes ein. Das ist eine Haltung, die muss man einnehmen. Die fliegt einem nicht so zu. Da bin ich. Und dann legt sie sich nieder wie eine Taube auf unserer Schulter und dann haben wir's. Das wäre schön. Oh, ich würde Tauben züchten gehen. Nein, diese Haltung muss ich einnehmen. Auch dann, wenn Versagen auftaucht durch mich oder durch den anderen, ist beides gleich schlimm und ist beides gleich hemmend. Das eigene Versagen kann einen so niederdrücken und ziehen, dass man fast nicht mehr fähig ist. Und das Versagen des anderen, das kann auch genauso Reaktionen hervorbringen. Nein, wir nehmen diese Haltung des gegenseitigen Respektes ein und nehmen auch Versagen, Fehlverhalten und Schwächen des anderen an. Haben wir eigentlich schon die Schwäche unserer Frauen angenommen, liebe Männer? Ihr lieben Frauen, habt ihr eigentlich schon die Macke von eurem Ehemann angenommen? Oder macht ihr da immer noch dran rum? 9 Jahre verheiratet, 13 Jahre verheiratet und immer noch wird gebohrt und gemacht und getan und irgendwie kriege ich das hin und ich will. Die anderen werden dann immer spüren, dass ich ihn als Person wertschätze, auch dann, wenn ich sein Tun und das Sein seiner Person nicht nachvollziehen und verstehen kann. Das passiert viel schneller, wie wir je gedacht haben. Dass wir den anderen eigentlich nicht nachvollziehen und verstehen. Warum denkt der so? Kann ich nicht nachvollziehen. Warum empfindet der so? Also wenn ich jetzt so einen, also es ist eigenartig, es ist nicht zu fassen. Ich bin ja selbst durch die Pubertät gegangen, nicht? Die fing bei mir so mit 13 an und hörte mit 17, 18 auf. Und mein Sohn ist jetzt auch so drin, nicht? Und jetzt kann ich das nicht mehr nachvollziehen. Obwohl ich selbst drin war, heute mit 40, habe ich Schwierigkeiten. Wie kann man nur so denken? Wie kann man nur so fühlen? Wie kann man zu solchen Entscheidungen kommen? Und ich stehe daneben und möchte schreien und möchte draufschlagen, also dreinschlagen, so irgendwie, ja? Und möchte das Ruder rumreißen und es gelingt mir nicht. Der Junge muss zu einer Persönlichkeit werden. Ja, wie gehe ich jetzt damit um? Jetzt kann ich ihn nicht mehr manipulieren. Jetzt kann ich nicht mehr sagen, links rum, rechts rum, geradeaus. Jetzt braucht er Freiräume. Die müssen erprobt werden. Das ist hart. Wenn man dann den anderen, obwohl er vielleicht total daneben liegt, falsche Entscheidungen getroffen hat, unmöglich reagiert hat. Also die reagieren ja in dem Alter, ist ja unglaublich. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so mal auch gewesen sein kann, aber es war viel schlimmer bei mir. Ich hoffe immer sehr, dass der Herr gnädig ist mit mir. Dass nicht so schlimm wird wie die Pubertät meiner eigenen. Kann ich nicht mehr nachvollziehen. Hier muss was anderes greifen. Das wertschätzen und achten. Ja, es ist, dieses Kind ist eine Gottesgabe. Haben wir das nicht noch auf der Geburtsanzeige irgendwie so draufstehen gehabt, nicht? Und mit 14 auf einmal, meiner Güte, nee, wie sich die Zeiten ändern, nicht? Der andere wird dann immer spüren, dass ich ihn als Person wertschätze, auch dann, wenn ich ihn in seinem Tun, Lassen, in seinem Sein nicht nachvollziehen oder verstehen kann. Begreifen wir, wenn Gott uns auffordert, einander wertzuschätzen. Gegenseitigen Respekt ist die beste Grundbasis mit den Herausforderungen der Unterschiede innerhalb einer Familie, ja, selbst sogar auch innerhalb einer Gemeinschaft oder innerhalb des Verbandes fertig zu werden. Gegenseitiger Respekt. Da ist keiner besser, da ist keiner schlechter, da sind eben alle Originale. Und Jesus, der ist ja nun dort für uns unser großes Vorbild. Er hat jeden von uns in der Familie, jedes Mitglied in der Familie, lange, 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 bevor wir überhaupt existierten, bevor diese Erde gegründet wurde, hat er jeden einzigartig und als Original ersehen, erdacht. Und wieder wollen wir uns hier aus den Zusagen Gottes erinnern. Gott liebt und respektiert mich mit Jesaja 43, Vers 4, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und auch du so herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Das spricht Gott zu jedem Menschen. Oder in Jeremia 31, Vers 3, Dort steht, ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ist auch in dem roten Büchlein drin, könnte ich gerade so singen, so schön ist es. Jetzt stellen wir uns vor, ihr Lieben, ich lade euch ein, jetzt stellt euch vor, so würde es in unseren Familien aussehen. Der Mann liebt und respektiert seine Frau. Die Frau nimmt ihren Mann an, wie er ist, und schätzt ihn, wie er ist. Die Eltern lieben ihre Kinder, ohne Ansehen der Person. Die Kinder lieben ihre Eltern und respektieren sie. Wir stellen uns das gerade mal ganz plastisch und praktisch vor. Und was haben wir dann? Eine geeinte, funktionierende, glückliche Familie. Ist es so? Ist es so? Naja, und so manch einer wird jetzt vielleicht denken, die Vorstellung ist wunderschön. Das wäre toll. Und ich glaube, es wäre nicht genug, wenn wir jetzt hier den Abend beenden würden. Ich glaube, wir müssen noch einen Punkt dazu nehmen. Der ist ganz entscheidend wichtig. Aber bis hier einmal wollen wir mal festhalten, das ist das Leitbild. Das sollte es sein. Die hohe Schule der Ehe, die hohe Schule einer glücklichen, funktionierenden Familie. Vielleicht wird der ein oder andere denken, nee, unmöglich. Ich weiß nicht wie. Und an diesem Punkt angekommen, da möchte man tief in sich innen drin selber die Überzeugung schreien hören, das zu verwirklichen ist mir nicht möglich. Und ich gebe jedem, der diese Stimme in seinem Herzen hört, recht. Das stimmt. Diese Verhaltensweise innerhalb der Familie ist unmenschlich. Und jeder Versuch, den Mensch hier besser zu machen, wie er ist, wird kläglich scheitern. Es ist für uns Menschen unmöglich, dieses perfekte Bild zu erreichen. Und wenn ich sonst schnell spreche und wenig Pause mache, hier mache ich jetzt eine Gedankenpause. Hier darf jeder jetzt mal nachdenken. Ja, was hat er denn da vorne jetzt gerade gesagt? Gerade sagt er so und jetzt sagt er so. Nee. Das eine war das Bild und jetzt sage ich, wir werden es aus eigener Kraft nicht erreichen können. Ich schaffe dieses Ziel niemals zu erreichen. Dieser Maßstab ist dermaßen hoch, dass er nicht aus eigener Kraft erreicht werden kann und dass wir es selbst niemals verwirklichen können. Dieses für die menschliche Natur unerreichbare Ziel, Lieben ohne Wenn und Aber und gegenseitigen Respekt, ist nur unter einer einzigen bestimmten Bedingung erreichbar. Nämlich, indem wir uns täglich neu anbinden lassen in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Und das ist unser dritter Schwerpunkt. Schwerer Punkt des göttlichen Familienkonzeptes. Drittens, Familienbeziehungen leben aus der Beziehung mit Christus. Ein christlicher Lebensstil, geprägt von gegenseitiger und bedingungsloser Liebe und des Respektes, ist menschlich nicht machbar, weil, ich will den Grund sagen, weil wir von Natur aus Ich-Spezialisten sind. Man hat sogar neuerdings diesem Ich-Spezialisten-Mensch, Spezie-Mensch, ein Rasierwasser gestiftet mit dem Namen Egoist. Oder so ähnlich. Jedes Mal, wenn ich da bei Müller vorbeikomme, ich denke, zum Piepen. Unglaublich, aber wahr. Das stimmt. Erst wenn wir bereit sind, Jesus durch uns leben zu lassen, werden wir diesem zuvor sehr deutlich genanntem Ziel näher kommen. Und es ist gut und von Gott gewollt, dass wir unsere Grenzen erkennen und akzeptieren. Es ist gut und von Gott gewollt, dass wir unsere Grenzen erkennen und akzeptieren. Wir brauchen ihn. Ohne Jesus können wir den Traum von einer glücklichen, gut funktionierenden Familie nicht erreichen. Und an dieser Stelle möchte ich gleich sagen, wie heißt das denn, dass die anderen Familien und Ehen und so, ja wie? Läuft da nichts? Doch, da läuft's auch, natürlich. Wie? Weiß ich nicht. Unter dem Deckmantel von und zu. Ja, man schaut ja nicht rein. Wenn man da mal wirklich reinschauen würde, würde man vielleicht erschrocken sein. Tatsache ist, dass sich 40% der Ehen schon scheiden lassen. 40% werden wahrscheinlich auch nicht glücklich sein. 20%, ich weiß nicht, ob die alle glücklich sind. Und ich muss sagen, ich habe Eltern, die eine glückliche Ehe geführt haben. Interessanterweise eine glückliche Ehe, dachte ich. 45, ne? 45 Jahre. Und jetzt wird mein Vater 70 und ich merke, eins ist er nie losgeworden in seiner Ehe. Und das ist sein Ego, sein Ich. Und darunter haben sie beide auf ihre Art und Weise auch gelitten. Auch wenn sie es nie zugeben würden. Oder weil sie es verdrängt haben. Aber das Ich lebt. Und ohne Jesus können wir den Traum von einer glücklichen und funktionierenden Familie nicht erreichen. Mein Vater hat viel geleistet. Und ich bin ihm sehr dankbar und ich achte ihn und ehre ihn. Aber keiner seiner 5 Kinder möchte mit ihm jetzt unter seinem Dach mit ihm leben. Weil das Ich jetzt so auf den Punkt gekommen ist. Ja, im Alter kommt ja raus, was drin ist. Und an dieser Stelle müssen wir uns an den erinnern und den vor Augen haben, der genau in einer solchen Weise sein Leben auf Erden gelebt hat. Es gibt nur einen Menschen, der kein Ich-Spezialist war, der Du-Spezialist war, Menschenspezialist. Es ist unser Herr Jesus Christus. Unser Herr hat genau nach diesen Prinzipien gelebt und diese praktische Liebe vollkommen bis ans Ende seines Lebens gelebt. Er hat nicht gewartet, bis er geliebt wurde. Er hat nicht gefragt, darf ich euch lieben? Ja, er hat's getan. Seine Aktion zur tätigen Liebe war nicht abhängig von menschlicher Zustimmung. Wir danken dir, dass du uns liebst. Er hat so geliebt, er hat die Leute, die Menschen so geliebt, obwohl sie ihn hassten. Wenn wir uns nur die hässlichen Situationen vorstellen zur Kreuzigung und was da rauskam aus den Menschen. Er hat nicht geschmollt, wo man ihn abgelehnt hat. Nein, wir wissen aus Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn uns zur Versöhnung für unsere Sünden. Jesus liebte ohne Wenn und Aber in vollkommener Weise. Er hat in Liebe alles umgesetzt, alles ausgelebt und alles für lebenshungrige Menschen vorbereitet. Wer die vollkommene echte Liebe kennenlernen will und von ihr lernen will, ja, sie praktisch in seinem Leben umsetzen will, erfahren will, muss sich dieser Liebe aussetzen, muss nahe bei ihm sein. Dann alleine ist es möglich, von dieser Liebe leben zu können und auch weitergeben zu können. Dann sind die ihn kennen und an ihn glauben und an seiner Liebe leben Tag für Tag auch fähig, so zu lieben. So verstehe ich das, was Jesus in uns hineinlegen möchte. Das ewige Leben, das hier schon auf Erden anfängt mit der Wiedergeburt, mit der Entscheidung, ja, ich gehöre dir und jetzt möchte ich, dass du ein neues Leben lebst. Das alte abstreifst, bereinigst, wir haben davon gehört. Und jetzt lebe ich durch dich. Und als ich zu meiner Frau hingegangen bin, und habe gefragt, ich heirate dich wieder, weil es in der Bibel steht. Da waren es keine guten und angenehmen Gefühle, die mich dazu erwogen haben. Oder war es auch nicht der Verstand, der vielleicht verfinstert oder in gewissen Profildenken gefangen war. Und da waren es auch nicht die guten Erfahrungen. Die Leute, die schwätzen immer davon, ihr müsst Erfahrungen machen. Ist doch alles Keks, waren doch nur schlechte Erfahrungen. Die guten hatte ich doch bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gemacht. Das alles waren keine Gründe, sondern nur, es steht geschrieben und auf dein Wort hin bewege ich mich. Und dann übernimmt Gott und Jesus selbst die Verantwortung und lebt durch uns eine Liebe, die wir nicht haben. Und das hat meine Frau gespürt. Der Mann ist anders geworden. Entweder ist da was dran oder nicht. Da kam sie in die Krise und sie entscheidet sich für den Herrn. Könnt ihr euch vorstellen, was es für mich bedeutete? Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Das war die größte Glaubenskrise in meinem Leben bisher. Ich dachte, was mache ich jetzt? Die Scheidung ist gerade sauber drüber. Alle Leute haben gesagt, endlich, alles klar. Und jetzt macht er innerhalb von 4 Wochen genau das Gegenteil, nur weil es in der Bibel steht. Und ich wüsste nicht, wie ihr mir geraten hättet zu dem Zeitpunkt. Rein menschlich gesehen würden wir sagen, tu es nicht. Aber wir tun es doch, weil es da steht. Und ich muss sagen, immer wenn wir bereit sind, ihm da das Leben zu überlassen, und da springt man vom 10-Meter-Brett. Ich bin da ja in meinem Leben nicht runtergesprungen und ich würde es auch nicht wagen, glaube ich. Aber das Bild greift gut. Ich springe, weil ich weiß, der Herr ist da und hält mich auf, fängt mich auf. Und wer springt, wird ihn erleben. Gott kann alles tun, nur eins nicht. Eins kann er nicht tun. Die enttäuschen, die ihm vertraut haben. Das kann er nicht. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Und es ist so schwer, ihm in den entscheidendsten Situationen unseres Lebens zu vertrauen. Jetzt sind wir wieder bei der Familie, bei der Erziehung, nicht? Wo wir merken, da läuft's irgendwie nicht richtig. Da muss was anderes her. Da muss was greifen. Ja, da kann ich nicht. Ich sage meiner Frau manchmal, also wenn ich das 4-mal durchmachen muss, dann bin ich am Ende. Da sagt sie, ist gut, wenn du beim ersten schon am Ende bist. Ja, damit wieder Jesus, wieder eine Chance, dass Jesus durch uns leben kann. Und das geht nicht ohne den eigenen Zerbruch. Ich sprach gerade davon, dass wir Ich-Spezialisten sind. Solange wie wir versuchen, in unseren Familien unser eigenes Ich irgendwie durchzuretten, wird es uns nicht gelingen. Das Ich muss sterben. Darf ich das so sagen, gerade in meinem ersten Referat schon, ohne dass die Tomaten fliegen? Ich gehe davon aus, dass wir alle hungrig sind, nachdem wie Gott sich das vorstellt in unserer Ehe. Also ich muss zugeben, in den 15 Jahren und Familie ging es nur da weiter, wo ich selbst dann sagte, jetzt ist Schluss, jetzt lebst nicht mehr du, sondern Christus lebt in mir. Und das bedeutet auf die Knie, also im Sinne, jetzt, wenn es praktisch gemacht wird, ist auch gut, ja. Aber dass man vor Gott in die Knie geht und ihn anerkennt und sagt, jetzt bist du dran, jetzt bin ich gesprungen. Jetzt habe ich nichts mehr.